Gut, liebe Geschwister, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, auch meinerseits und auch von der Sonja her. Und wisst ihr, ihr habt ja das alles mitbekommen, was mit Israel passiert ist, ja, jetzt gerade. Und mich hat das schon schockiert, weil Israel war so dermaßen mit sich selbst beschäftigt gewesen, ja. Da standen ja fast zwei feindliche Lager gegenüber, ja, unversöhnlich. Es kam sogar vor, dass Reservisten ihren Dienst quittiert haben, wegen dieser Uneinigkeit, die sie hatten, wegen dem Gesetz, wegen der Reform. Und so wurden sie überrascht. Ja, und ihr müsst vorstellen, Israel, man sagt, hat ja einen der besten Geheimdienste, oder vielleicht sogar der Beste im Nahen Osten, und die haben das nicht gemerkt, obwohl die Vorbereitung der Hamas ja über Monate ging. Und es ist furchtbar, jetzt stehen sie zusammen, ja, jetzt, ja, nachdem das alles passiert ist, ist es furchtbare, und für sie, diesmal nehme ich an, müssen sie wirklich in den Gazastreifen einmarschieren. Da bleibt ihnen nichts anderes übrig. Und was haben sie dann? Und das ist die große Gefahr, einen Zweifrontenkrieg, ja, im Libanon mit der Hisbollah und womöglich auch noch mit Syrien. Also Israel braucht wirklich unsere Gebete. Denn ihr müsst es vorstellen, 50 Jahre zurück war der Yom Kippur-Krieg und dasselbe ist genau passiert dort. Ja. Sie haben geschlafen, haben es nicht gemerkt, wurden überrascht und genau nach 50 Jahren passiert das Gleiche. Und man kann nur hoffen und kann nur beten, dass Gott barmherzig ist und auch seinem Volk in dieser Situation hilft, ja, dass Israel eben auch heute den Sieg davon trägt über ihre Feinde. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Ihr wisst ja auch, dass die Reisen von Mitternacht zu wurden abgesagt, weil das geht jetzt gerade nicht. Und wir wissen selber von Bekannten, die gestrandet sind, dann in Jordanien schlussendlich, ja. Und ich denke, wahrscheinlich sind sie jetzt zu Hause, wissen es aber nicht genau, ja. Ja, so geht das. Und das ist natürlich auch eine Warnung an uns, ja, dass wir als Gemeinde nicht so beschäftigt sind und selber, ja, dass wir nicht merken, dass der Feind eindringt, ja. Und er versucht ja, die Gemeinde genauso anzugreifen wie Israel. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen als Gemeinde vor dir sind. Und Herr Jesus, wir sehen auch Israel und du sagst ja, dass wir für Israel beten sollen, für den Frieden Jerusalems. Und das wollen wir auch tun, Herr, dass du barmherzig bist über deinem Volk, das zwar noch nicht dich erkannt hat, aber dennoch dein Volk ist ja. Wir wollen dich bitten, dass du deine Hände hältst über der Armee, über den Soldaten und schenkst du Gnade, dass es auch diesmal wieder gut ausgeht, dass Israel Sieg haben wird und dass du, Herr, über deinem Volk wachst, dass es die ganze Welt sieht. Und Herr Jesus, wir wollen dich auch bitten, dass du uns heute Morgen segnest, dass du Gnade gibst, dass du alles wegnimmst, Herr Jesus, das uns bedrückt, damit wir dein Wort hören können, Herr Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Gut, ja, wir haben ja heute Morgen ein Thema, Gottes Gebot für unsere Zeit. Und bevor ich aber auf dieses Thema eingehen möchte, will ich doch etwas Einführendes sagen. Nun, wie können wir erkennen, dass wir Gottes Wort lieben und dass wir unsere Geschwister lieben? An was können wir es erkennen? Ganz einfach, weil wir seine Gebote halten. Natürlich kann man das empfinden, dass Gebote einschränken, dass sie einengen, Denn wer lässt sich schon gern Vorschriften machen? Nun, wir dürfen aber eines nicht vergessen, dass Gottes Gebote immer der Ausdruck seiner Liebe und Fürsorge uns gegenüber ist. Ja. Denn Gottes Gebote engen ja in Wirklichkeit gar nicht ein, sondern das Gegenteil, sie führen in die Weite. Und so müssen wir auch die 10 Gebote sehen. Auch wenn sie manchmal uns sehr vielleicht einengend wie das empfinden, ja. Aber nein, der Herr hat sie gegeben, damit wir nicht Schiffbruch erleiden. Nun, wir werden ja heute Morgen ein Gebot betrachten, das auch in dieser Zeit sehr aktuell ist. Und zwar, es geht um den Schutz der Ehe und um den Schutz der Familie. Und allerdings muss ich auch bekennen, dass ich dieses Thema von mir aus nie gesucht hätte. Ja? Es wurde mir durch den Predigtplan des Gemeindeverbandes Christusbund gegeben, denn ich wurde von einer dieser Gemeinden eingeladen, um über dieses Thema zu predigen. Und da hatte ich natürlich zuerst nicht große Freude, ja? Denn an jenem Sonntag war nun 2. Mose 20,14 auf dem Plan. Das war ein Vers. Und also ich war nicht begeistert. Aber dann, als ich mich beschäftigt habe, habe ich mich dann schlussendlich dennoch auch gesegnet gefühlt. Ja. Und das möchte ich euch weitergeben heute Morgen. Also, der Schutz der Ehe, wir werden da noch auf viele Aspekte eingehen, ja. Du sollst nicht Ehe brechen. Wir haben also heute Morgen ein herausforderndes Thema und ich glaube, dass uns das alle beschäftigt, und zwar durch Sichtweise und Praktiken der Gesellschaft, in der wir heute leben. Und demgegenüber haben wir ja auch ganz klare Anweisungen, was Gottes Wort betrifft. Also, die Ehe darfst du nicht brechen. Und dieses Gebot ist eines innerhalb der 10 Gebote und hat das soziale Leben Israels geregelt. Ja. Und dieses Gebot zeigt uns die Achtung vor der Ehe und schließt alle anderen Formen aus. Es ist eines der Gebote, das vom bleibenden Wert ist. Ja. Ehebruch ist vom Grunde auf widergöttlich. Dies bezieht sich auf alle Zeitalter, auf alle Menschen. Dies gilt für Gläubige wie für Ungläubige. Und später wurde dieses Gebot für das israelische Volk noch klarer definiert. Ja? Da hieß es dann, wenn jemand mit der Frau eines anderen Ehebruch begeht, müssen beide getötet werden, der Ehebrecher und die Ehebrecherin. Und ich zitiere hier zu diesem Vers ein Kommentar von Matthew Henry und er schreibt folgendes: Denn unsere sexuelle Reinheit sollte für uns so wertvoll sein wie unser Leben. Und wir sollten uns genauso vor dem fürchten, was den Leib beschmutzt, wie vor dem, was ihn zerstört. Und dieses Gebot verbietet alle unreinen Handlungen, dazu alle jene sündigen Begierden, die zu diesen Handlungen führen und Krieg gegen die Seele führen. Und schon Josef erkannte die Unantastbarkeit der Ehe an, denn er sagte Folgendes: Es ist niemand größer in diesem Haus als ich. Und es gibt nichts, dass er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Also für Josef war das eine rote Linie. Diese wollte er um keinen Preis übertreten. Ja. Und an der Schwelle des neuen Bundes sagte dann Jesus Folgendes: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Nun, hier kommt Jesus auf den Kern des Problems. Denn genauso wie bei Mord, der Ursprung wichtig ist, ja, was steht hinter einem Mord? Was ist das? Zorn und Hass. So ist es auch bei Ehebruch, das Begehren im Herzen, der Anfang der Tat. Ja. Es reicht eben nicht, sich äußerlich der Tat zu enthalten, sondern meine Gedanken reinhalten. Um das geht es. Und ich möchte dieses Thema heute Morgen mit euch unter folgenden drei Aspekten behandeln, nämlich einmal die Bedeutung der Ehe im Blick auf Israel, dann die Bedeutung der Ehe im Blick auf die Gemeinde und die Bedeutung der Ehe im Blick auf unsere Gesellschaft, das heißt auf unsere Zeit. Und wir beginnen am besten mit dem Punkt 1, die Bedeutung der Ehe im Blick auf Israel. Und da wollen wir einige Verse lesen, die sehr interessant sind. Und zwar, da heißt es, und so erging es dir bei deiner Geburt. Man schnitt dir nicht die Nabelschnur ab, man hat dich nicht gebadet und mit Salz eingerieben und dich nicht in Windeln eingepackt. Niemand hatte Mitleid mit dir. Niemand hat dich entsprechend versorgt. Niemand warf dich hinaus aufs freie Feld. Man warf dich hinaus aufs freie Feld, so verabscheut warst du bei deiner Geburt. Da kam ich vorbei und sah dich zappeln in deinem Blut. Als du so dalagst, sagte ich zu dir, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sagte ich, du sollst leben. Das ist ein wunderbarer Anfang. Wunderbare Verse, ja. Aber es hat nicht so geendet. Wir lesen noch einen Vers mehr dazu. Und zwar, und bei all deinen Gräueltaten und deiner Prostitution hast du nicht an deine Jugendzeit gedacht, als du nackt und zappelnd in deinem Blut dalagst. Also der Herr beschreibt hier die Geschichte Israels und die Geschichte Jerusalems. Und diese wunderbare Geschichte begann ja mit dem Findelkind, einem Kind, das keine Zukunft hatte. Doch er, der Herr, hatte Mitleid und begann, es zu versorgen. Und dieses Mädchen wurde groß und wunderschön, ja. Als nun dieses Mädchen ins heiratsfähige Alter kam, verlobte sich der Herr mit ihr. Er tat alles, was er tun konnte, damit sie sein Eigentum werden konnte. Ihr müsst einmal diesen Abschnitt lesen, wie feinfühlig der Herr seine ganze Liebe zu diesem Findelkind schildert. Ja. Das ist herzbewegend. Und dann kam das, ja, was wir aus der Geschichte Israels kennen. Sein Volk, das eben erwähnte Findelkind, wurde ihm untreu, verließ seinen Herrn und begann mit anderen Völkern Hurerei zu treiben. Und für den Herrn war dies so schmerzhaft, dass er durch den Propheten Hosea zu einem drastischen Mittel griff, um sein Volk wachzurütteln. Und Gott gebrauchte Hosea, um durch ihn in drastischer Weise aufzuzeigen, was sein Volk tat. Und zwar, das können wir uns fast nicht vorstellen, als Jahwes Reden mit Hosea begann, sagte er zu ihm, heirate eine Frau, die es mit vielen treibt und zeuge mit ihr Kinder der Wollust, denn das ganze Land kehrt sich verhurt und geil von Jahwe ab. Also was sollte Hosea tun? Er sollte eine untreue Frau heiraten. Er tat es und aus dieser Ehe kamen drei Kinder hervor, deren Name eine ganz besondere Botschaft hatten. Nachzulesen können wir das in Hosea 1. Und diese drei Namen sprachen Gottes Absicht mit dem ihm untreu gewordenen Volk aus. Oder wir können es auch so sagen, mit dem ihr untreu gewordenen Frau aus. Und folgendes, diese drei Kinder hießen Jezreel, ich werde das Blut rächen, Lo Ruhama, kein Erbarmen, und Lo Ami, nicht mein Volk. Und diese Aussagen haben sich erfüllt. Zuerst bei Israel und dann bei Juda. Als Israel längst in der Gefangenschaft in Assyrien war, wurde auch Juda heimgesucht. Es gab dann nochmals eine begrenzte Rückkehr in ihr Land unter Esra und Nehemia. Das kennen wir ja alle aus der Geschichte. Und danach haben wir einen Zeitraum von 400 Jahren bis zum Beginn des Neuen Testaments. 400 Jahre, wo Gott nicht mehr sprach zu keinem einem der Propheten. Es war ein Schweigen. Und dann, was geschah dann? Jesus Christus kam als König, als Sohn Davids, als ihr Messias, genauso wie es Gott verheißen hatte. Aber wiederum, Israel verwarf nicht nur seine Propheten, sondern auch seinen König. Und das Schlimmste war dann, und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und das war furchtbar. Und dann, 70 Jahre nach Christus, kamen die Römer und vernichteten in einem brutalen Krieg Jerusalem und den zweiten Tempel. Der jüdische Staat nahm damit ein vorübergehendes Ende. Und ihr seht ja hier auf dem Triumphbogen in Rom, da steht ja, haben wir immer noch dieses Relief, ja, wo die Römer die Utensilien ja aus dem Tempel hinweggetragen haben als Trophäe, als Siegerstrophäe. Nun, bei Hosea, genauso wie bei Hesekiel, sehen wir, wie Gott um sein Volk kämpfte, wie ein Ehemann, der versucht, seine untreue Frau neu zu gewinnen. Aber Israel wollte nicht. Ja, und so ging die Ankündigung von Gerichten in Erfüllung. Israel hatte den Bund mit Gott gebrochen und musste nun die Konsequenz tragen. Das jüdische Volk wurde in alle 5 Kontinente zerstreut bis ins 20. Jahrhundert. Aber das Handeln Gottes an seinem Volk war ja nicht zu Ende. Ja, und nach über 2000 Jahren hatte sich genau das erfüllt, was Hesekiel voraussagte. Ich werde euch also aus den Völkern herausholen, euch aus allen Ländern einsammeln und euch auf euren Grund und Boden zurückbringen. Und das hat sich ja erfüllt. Wir sind Zeugen davon, Zeitzeugen dieses heilsgeschichtlichen Ereignisses. Etwas Gewaltiges, was Generationen vor uns nicht gesehen haben, sind wir Zeugen, die Zurückführung Israels in ihr Land. Ja. Aber natürlich, das ist nicht zu Ende, ja. Und was wir heute haben mit Israel, mit der Hamas, das ist ein Intermezzo. Ja. Und wir wissen nicht, wie wir das einschätzen können, aber es wird weitergehen. Auch mit Israel. Und was sagt Hosea noch etwas ganz Wichtiges, ja? Für die Zukunft, ja, nicht von der Gegenwart, nicht, das können wir nicht behaupten, aber Hosea 3,5 sagt noch, dann aber werden sie umkehren und sich Jahwe ihrem Gott zuwenden und ihrem König aus der Nachkommenschaft Davids. Und eine andere Übersetzung sagt, am Ende der Zeit werden sie zitternd zu Jahwe kommen und seine Güte suchen. Ja, und das wird am Anfang des tausendjährigen Reiches sein, ja, am Abschluss der großen Trübsal, wenn Israel wirklich ihren Messias erkennen wird, ja. Wenn sie um ihn weinen werden und wenn die Nation als solches Buße tun wird, dann wird dieser Vers sich voll erfüllen. Nun, es ist wunderbar, wie sich der Kreis schließt und wie Gott seine Verheißungen wahrmacht, ja. Seine Treue zu diesem Windelkind, zu seinem Bundesvolk, geht über unser menschliches Verständnis hinweg. Und diese Verheißungen werden in der Zukunft ihren Abschluss finden. Und dann wird auch sichtbar werden, was Jeremia ausrief. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Einen Vers, den wir immer auch für uns benutzen. Und ganz bestimmt, ja. Und dennoch gilt er auch für Israel. Gut, etwas Wunderbares, ja. Und das macht uns Mut, wenn wir das sehen, auch wenn jetzt die Gegenwart gerade sehr dunkel aussieht für Israel. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Bedeutung der Ehe im Blick auf die Gemeinde Jesu. Nun, die Ehe ist eine Einrichtung von Gott gegeben und sie ist älter als die Berufung Israels und auch der Gemeinde Jesu. Und der Wille Gottes ist, dass die Ehe monogam ist und unauflöslich. Wir haben gesehen, dass die Ehe ein Bild ist für die Verbindung zwischen Gott und seinem Bundesvolk Israel. Ja. Und interessant ist auch, dass in vielen Stellen im Alten Testament Israel als das Weib und der Herr als ihr Bräutigam dargestellt wird. Nun aber haben wir noch einen anderen Aspekt und dazu gehen wir in die Offenbarung. Und da heißt es, wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Also vergessen wir nicht, wir haben hier zwei Linien, ja, einmal Israel und einmal die Gemeinde Jesu. Und die müssen wir immer gut auseinanderhalten. Also bei diesem Vers und den darauffolgenden geht es ja um die Braut und natürlich auch um den Bräutigam. Am Pfingsten ist die Gemeinde Jesu zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Und von diesem Augenblick haben wir dieses Bild von Christus und seiner Braut. Und in den folgenden Versen, die wir jetzt lesen werden, benutzt der Apostel Paulus ja die Ehe als Grundlage zwischen der Gemeinde und Jesus Christus. Und darum wollen wir die Verse mal lesen. Indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Das wollen wir als Grundlage nehmen, ja. Einander unterordnet. Und dann heißt es weiter, ja, ihr Frauen unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Also wir wollen jetzt nicht auf diese spezifischen Verse eingehen, ja. Wir wollen etwas herausnehmen, was für uns in diesem Moment wichtig ist, ja. Dann heißt es weiter, denn so wie Christus, der Messias, das Oberhaupt der Gemeinde ist, ja, er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Also immer wieder werden wir auf das Bild hingewiesen, Jesus und seine Gemeinde. Und das geht es jetzt, ja. Und die Ehe soll das darstellen. Und in den folgenden Versen lesen wir, dass die Männer die Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingab. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, und jetzt haben wir wieder, wie Christus seine Gemeinde liebt. Also wir sehen hier Christus und seine Gemeinde. Damit ihr zu ihm gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. Ja. Und da sehen wir wieder Christus und seine Gemeinde. Die Ehe soll das praktisch zeigen, ja. Nun, dann heißt es weiter, so sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Also, vollkommen, ja. Ohne Falten, nichts. Makellos, ja. Jetzt müssen wir uns fragen, ja, was ist das Ziel, das Jesus Christus mit der neutestamentlichen Gemeinde hat, ja? Was ist das Ziel, ja? Nun, er sorgt dafür, das haben wir jetzt gerade gelesen, dass die Gemeinde Jesu zu einer schönen, makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler. Also vollkommen. Ja, vollkommen. Und wann wird das offenbar werden oder sichtbar werden? Hier auf Erden? Nein. Der Stellung nach sind wir zwar vollkommen, Jesus, dem Zustand nicht. Aber hier geht es um den Zustand. Nicht nur um die Stellung. Ja. Nun, die Antwort ist, nachdem das Preisgericht stattgefunden hat, denn das makellose Kleid der Braut ohne Falten und Flecken ist das Ergebnis dieses Gerichtes. Und wir wollen einmal das lesen, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Spielt keine Rolle. Ja, also bei diesem Gericht wird alles Verborgene aufgedeckt werden. Das Unverständliche in unserem Leben wird erklärt werden. Missverständnisse werden gelöst werden. Es wird auch keine Fragen mehr geben, was unser Leben betrifft. Wir können noch weiterlesen hier, hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, dem Feuerstand, wird er belohnt. Ja. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden tragen oder den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Also, wir sehen, dass das Resultat bei jedem unterschiedlich ausfallen wird. Aber das Endziel sind nicht Tränen oder Schmerzen. Das Endziel ist die Vollendung und Verherrlichung der Gemeinde Jesu. Um das geht es. Und dieser vielleicht schmerzliche Prozess der Läuterung im Preisgericht wird eine verherrlichte Gemeinde hervorbringen und diese Gemeinde und diese Gläubigen werden dann an der Regierung des Millennium teilhaben. Ja. Und auf dieser Grundlage verstehen wir, was in der Offenbarung geschrieben steht. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Strahlenweiße Leinen hat Gott ihr dazu geschenkt, denn ihre feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Und das Preisgericht geschieht nach der Entrückung vor dem tausendjährigen Reich, so jedenfalls sehen das viele Kommentare biblische. Nun verstehen wir, dass die Ehe ein Bild ist von Jesus Christus und seiner Gemeinde. Und in dieser Gemeinde sind natürlich alle inbegriffen, die Jesus Christus als ihren Heiland angenommen haben. Ohne Ausnahme. Und an diesem Punkt möchte ich uns daran erinnern, dass das Wort Gottes uns ja ganz klare Richtlinien gibt dafür, wie wir in der Ehe und auch im Umgang miteinander in der Gemeinde umgehen sollen. Ja? Das ist ganz klar. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden. Achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an eure eigenen Vorteile. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge behalten. Wie gesagt, das sind Grundlagen, die für jede christliche Ehe gelten. Und wenn dies praktiziert würde, dann gäbe es bestimmt weniger Eheprobleme. Aber dies gilt auch für das Funktionieren einer Familie und auch überall dort, wo Gemeindeglieder zusammenkommen. Und diese Grundlagen zu beachten. Und wisst ihr, hier geht es nicht so sehr um Emotionen, sondern um Entscheidungen, die wir zum Wohl des anderen treffen. Und dies können wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes tun. Und da kommt noch etwas Wichtiges dazu, dass was Paulus den Ephesern schwer ans Herz legt, ja, seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Also freundlich, barmherzig sein, wie es die Situation erfordert. Das heißt, Empathie zu haben, sich versuchen, in die Situation des anderen zu versetzen, um ihn besser zu verstehen und auch bereit sein, dem anderen zu vergeben. Und wisst ihr, wenn die vertikale Linie zu Gott stimmt, ja, von oben nach unten, oder beziehungsweise von unten nach oben, ja, dann sollte auch die horizontale Linie innerhalb der Glaubensgeschwister stimmen, ja, die horizontale Linie. Und dann kommt das zum Tragen, ja, was in 1. Johannes 1,7 steht, ja, wenn wir im Lichte leben, so wie Gott im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn, Jesus Christus, für uns vergossen hat, wird uns dann befreien von aller Schuld. Also hier sehen wir in diesem Vers die vertikale und die horizontale Linie. Die müssen beide stimmen. Und dann wird dieser Vers leben in der Gemeinde. Ja, und auch bei uns. Also, wir haben gesehen, die Bedeutung der Ehe im Blick auf die Gemeinde Jesu. Ja, immer im Blick auf die Gemeinde. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt, und zwar die Bedeutung der Ehe im Blick auf unsere Gesellschaft und unsere Zeit. Und wir fragen uns ja oft, in welcher Zeit wir leben, auch im Blick auf die Ehe und damit auch im Blick auf die Familie. Denn Gottes Wille, die er in den 10 Geboten niedergeschrieben hatte, gilt heute genauso wie vor 1000 Jahren. Also, wenn die Propheten über die Wiederherstellung Israels geweissagt haben, dann sprachen sie immer vom Ende der Tage, ja, vom Ende einer Zeitepoche. Nun, in dieser Hinsicht schreibt Paulus an Timotheus Folgendes. Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende schlimme Phasen haben wird. Also Phasen sind immer Abschnitte, so wie Wellen oder wie Ebbe und Flut, ja. Aber diese Phasen, je länger wir, je näher wir der Entrückung kommen, werden immer schlimmer, ja. Eine andere Übersetzung sagt, schlimme oder gräuliche Zeiten. Ja? Weil ich habe dir gesagt, Bilder genommen von der Streetparade, ja? Und da kriegt man ja ein bisschen eine Ahnung, wie es bei uns so aussieht. Ja? Es ist eine Beschreibung einer Zeit, die immer antichristlicher wird, je näher wir der Entrückung kommen. Und auch in den folgenden Versen, in diesem Brief an Timotheus, wird ja uns der Charakter dieser Gesellschaft aufgezeigt. Ja, eben, selbstsüchtig, überheblich, den Eltern ungehorsam, unheilig, lieblos und so weiter. Das kennen wir alle. Als Jesus über die Endzeitzeichen sprach, da sagt er noch etwas anderes, nämlich: Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten, ja. Die Gesetzlosigkeit, ja. Und es ist interessant, ja, am Anfang waren noch alle, wo es um die Toten ging in Israel, für Israel, ja. Und jetzt beginnt schon die Stimmung zu kippen, ja. Also es ist keine Liebe mehr da zu Israel, im Grunde genommen, ja. Der Antisemitismus macht sich bemerkbar, schlimmer denn je. In Frankreich, in Deutschland, ja, und auch in der Schweiz. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Nun, wenn wir in unsere Zeit bzw. in unsere Gesellschaft hineinblicken, dann müssen wir zugeben, dass es Dinge gibt, die in der Weltgeschichte noch nie dieses Ausmaß angenommen haben, wie wir es heute erleben. Und da möchte ich euch einige Beispiele aufzeigen, die zwar nicht angenehm sind, aber ist gut, wenn wir uns zwischendurch mal damit beschäftigen. Und zwar, im Jahre 2021 betrug die Scheidungsrate von Ehen in Deutschland rund 39,9%, ja, also auf 3 Eheschließungen kamen damit rechnerisch sich eine Scheidung, ja. Am höchsten ist die Scheidungsrate mit 60% mehr etwa in Spanien und Luxemburg, ja, doppelt so hoch. Und in der Schweiz liegt die Scheidungsrate bei 41,5%. Also, im Grunde genommen katastrophal. Ja. Und die bekanntesten Scheidungsgründe sind Treulosigkeit. Es wird ja propagiert heute, ja. Alles normal. Und Affären, Gewalt in der Ehe, fehlende Körperlichkeit und fehlende Gemeinsamkeiten mit dem Partner. Und dies kann man bestimmt auf viele andere Länder übertragen. Das ist ein Beispiel davon, ja, wie es heute in unserer Gesellschaft aussieht, ja. Ein anderes Beispiel davon sind die jährlichen Abtreibungen, die in die Millionen gehen. Es sind 73,3 Millionen weltweit zwischen 2015 und 2019 registriert worden. Also stellt euch vor, das sind 4 Jahre, ja, 73 Millionen Kinder. In diesen 4 Jahren wurden so viele ungeborenen Babys getötet, wie die Einwohner, die Frankreich und Schweden zusammen haben. Ja. Warum sage ich dies, ja? Ich meine, das sind Zahlen, die erschüttern einen, ja. Aber weil das eben auch ein Angriff ist auf die Ehe und damit auch auf die Familie. Denn wisst ihr, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft, ja. Hier werden Kinder geboren und großgezogen. Hier lernen sie in der Gemeinschaft zu leben und auch Verantwortung zu übernehmen. Und auch die späteren Pflege der Eltern finden öfters noch in der Familie statt. Und der Zusammenhalt unserer Gesellschaft fängt in der Familie an und wird dort eingeübt. Und genau diese Familie wird heute angegriffen und in Frage gestellt, ja. Und die Familie beruht auf einer besonderen engen Verbindung, deren Ursprung in der innigen Beziehung zwischen Mann und Frau liegt, der gegenseitigen Liebe und dem gegenseitigen Vertrauen. Und wisst ihr, die physischen, die psychischen Folgen einer Abtreibung kann einer Ehe schaden. Es kommt zu Scham, Reue, Schuldgefühl bis zu Selbstmordgedanken. Die Folgen einer Abtreibung können sich noch nach Jahren manifestieren. Ja? Manche Studien sagen, dass bis zu 80% aller Paare sich nach einer Abtreibung trennen. Das ist aber nur ein Aspekt, wie es in unserer Gesellschaft zugeht. Ich möchte aber noch einen zweiten Aspekt beleuchten, der ebenfalls ein Angriff ist auf die Ehe und auf die Familie. Ja? Wir wissen, dass es Homosexualität, Pornografie und Sex außerhalb der Ehe in der Weltgeschichte immer gegeben hat. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen, das war immer so. Ja. Das hat sich nichts geändert. Doch, heute sind wir dahin gekommen, dass diese Sünden zur Normalität gehören und auch erklärt werden. Ja. Versteht ihr? Ich möchte euch mal einige Zahlen nicht vorenthalten. Stellt euch mal vor, 43%, also fast die Hälfte aller Internet-User weltweit, schauen sich Pornoseiten an. Kinder sind im Durchschnitt 11 Jahre alt, wenn sie das erste Mal einen Porno sehen. 11 Jahre. Pro Sekunde werden weltweit mehr als 30.000 Pornoclips online angesehen. Ich glaube, in einer Minute sind das 1.800.000 Pornoclips. Weltweit, ja. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und schon im Jahre 2004, also 20 Jahre zurück, hatten in den USA 56% der Scheidungsfälle mit Pornografie zu tun. Vor 20 Jahren. Und das ist ein Angriff auf die Ehe, auf die Familie. Es ist ein Angriff auf die älteste Institution, die von Gott erschaffen wurde. Und schon im Paradies setzt der Satan alles daran, diese Institution Ehe zu zerstören. Ja. Und noch einen letzten Punkt möchte ich darauf eingehen, das ist wichtig, weil wir werden immer mehr damit konfrontiert. Und zwar, es ist die Bedeutung bzw. der Einfluss von Gender. Und das Wort Gender bezeichnet ja das soziale und kulturelle Geschlecht. Ja. Im Deutschen bedeutet das Geschlecht die biologischen Merkmale von Mann und Frau. Ja? Letztendlich hat eine Dozentin an der Uni in Deutschland gesagt, ja, es gibt zwei Geschlechter, Mann und Frau, und seitdem wurde sie von ihrem Posten enthoben. Ja? So geht es heute zu. Nun, in der Öffentlichkeit gibt es eine Gender-Ideologie oder Gender-Theologie. Theorie, ja. Es geht also darum, dass der Unterschied zwischen von Mann und Frau die Wurzel der Unterdrückung der Frau sei. Und dieser Unterschied müsse beseitigt werden. Die Bevölkerung soll sensibilisiert werden, damit die Unterdrückung der Frau beseitigt wird. Also nochmals, Mainstream, das heißt ja, wir werden ja damit konfrontiert, das bedeutet immer eine Hauptströmung, die Hauptströmung, ja? Und wenn man vom Gender-Mainstream spricht, dann spricht man von einer Hauptströmung. Und hier geht es darum, diese Ideologie in das Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen. Versteht ihr? Und die Politiker sprechen von Transformation der Gesellschaft. Das ist ungefähr das Gleiche. Und hier sehen wir auf diesem Bild, wie alle eine Richtung marschieren. Ja? Warum? Weil sie praktisch mit diesem Mainstream konfrontiert wurden und es angenommen haben. Ja? Und nur eines sieht man dagegen laufen. Und ich hoffe, dass wir das als Christen sind, ja, die gegen diese Transformation laufen. Ja. Es ist bemerkenswert, dass durch das Aufkommen von verschiedenen Bewegungen, wie zum Beispiel Homo-Bewegung, transsexuelle oder intersexuelle Bewegung, die Unterdrückung nicht nur auf die Frau bezogen wird, sondern auch auf andere sexuelle Identitäten oder sexuelle Orientierungen. Also, mit anderen Worten, das Wort Gender dient also dazu, die Sexualität aus der von Gott erschaffenen sexuellen Beziehung zwischen Mann und Frau zu nehmen und sie der freien Verfügbarkeit aller zu stellen. Ja? Alles, jeder. Es gibt schon 60 Geschlechter, die sind anerkannt. Ja? Was für ein Wahnsinn. Dasselbe eben ist die christliche und die biblische Lehre das Hindernis für die Entfaltung dieser Ideologie. Gerade durch die christliche Ehe sollte ja der ganze Genderwahnsinn offenbar werden. Und was für eine Herausforderung und Verantwortung für uns. Denn das Ziel dieses antigöttlichen Umwandlungsprozesses ist, dass sämtliche Schranken für das perverse Ausleben des sexuellen Triebes niedergerissen werden. Und um das geht es. Ja. Und unter der Gender-Ideologie kommt es zu einer moralischen Verkommenheit. Ja. Und auch das Bildungswesen ist auf dem Weg, sich dieser Linie anzupassen. So wurde auch der Sexualunterricht immer extremer und perverser. Es gibt zum Beispiel ein illustriertes Buch für den Unterricht Lisa und Jan für 4- bis 8-Jährige, das sexuelle Handlungen von und zwischen Kindern zeigen und zur Nachahmung empfehlen und anregen. Ja. Im Blick auf diese Punkte muss es uns nicht erstaunen, wie es in unserer Gesellschaft heute aussieht. Und dieses Bild haben wir heute vor unseren Augen, so wie es eben Paulus an Timotheus schrieb. Er sagte, der Geist Gottes sagt ausdrücklich, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden auf betrügerische Geister achten und Lehren dunkler Mächte folgen. Ja, das haben wir. Und zwar getäuscht von scheinheiligen Lügnern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und an anderer Stelle sagt Paulus, das eine sollst du noch wissen. In diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Also Zeiten der Bedrängnis, gräuliche Zeiten. Ja. Und in Vers 8 von diesem Kapitel spricht Paulus von Menschen, von zerrütteten Sinnen mit völlig verdorbener Gesinnung. Also wir leben in dieser Welt. Wir sind Kinder unserer Zeit. Aber dennoch sind wir nicht von dieser Welt und müssen als Gemeinde Jesu eben eine klare Stellung einnehmen, auch dann, wenn wir Gegenwind erfahren. Und darum sagt Paulus, damit ihr ohne Tadel und Laute seid, ja, Gottes Kinder, ohne Makel, unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Ja. Wenn wir diesen Vers lesen, dann merken wir die Wahrheit dieses Verses, ja, die für unsere Zeit spricht. Ja. Und da heißt es noch, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Früher gab es noch einen christlichen Konsens. Und dieser Konsens gibt es heute nicht mehr. Und darum umso mehr, dass wir am Wort uns festhalten. Ja. Ich meine, wenn es heißt, damit ihr ohne Tadel und Laute seid, damit ist nicht sündlose Vollkommenheit gemeint, sondern hier geht es um das Zeugnis der Gemeinde Jesu, um unser persönliches Zeugnis. Denn wir sollten wie ein aufgeschlagenes Buch sein, wo jedermann lesen kann. Versteht ihr? Das ist notwendig in unserer Zeit. Deswegen, damit die Errettung durch Jesus und sein Wirken in unserem Leben sichtbar wird. Gerade inmitten eines verdorbenen und verkehrten Geschlechts. Und wisst ihr, wenn wir die biblische Prophetie studieren müssen, wir davon ausgehen, dass dies in unserer Zeit tatsächlich zu einem Höhepunkt kommen wird, ja. Das kann wohl sein, dass wir das erleben, dieser Höhepunkt. Und darum sollen wir als Lichter leuchten in dieser Welt und ein integres Leben führen. Wisst ihr, nicht fromm scheinen oder fromm tun, irgendetwas nach vorne zu zeigen. Nein, echt sein. Echt sein als Christen, ja. Integer sein. Einfach zu den Werten stehen, die wir haben in der Bibel. So wie das Wort Gottes uns lehrt als Kinder Gottes leben in dieser Generation. Nun, die Frage ist, sind wir auf uns allein gestellt? Nie und nimmer. Es ist zwar eine schwierige Zeit, in der wir leben, und sie wird bestimmt nicht besser, aber der Herr verheißt uns, dass er an unserer Seite ist. Und da wollen wir nochmals zwei Verse lesen, die sehr ermutigend sind. Und da heißt es nämlich, möge Gott, von dem aller Friede kommt, also der Friede kommt nicht von uns, der Friede kommt nicht von der Gesellschaft, er kommt von Gott. Und er heißt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Also der Herr ist es, der uns hilft, Gnade gibt, dass wir so ein Leben führen können. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Ja. Das ist nicht unser Werk, das ist Gottes Werk. Ja. Das ist eine wunderbare Verheißung, die wir heute Morgen für uns nehmen können, für unser Leben. Und der letzte Vers, Gott hat euch ja dazu auserwählt. Also, wir sind berufen, versteht ihr? Er hat uns herausgerufen, er hat uns auserwählt, er ist treu. Und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Also, wisst ihr, die Garantie, dass wir ans Ziel kommen, liegt nicht bei uns, sondern beim Herrn. Er hat die Verantwortung übernommen, auch über unser Leben. Und das ist etwas Wunderbares, ja. Gott hat euch ja dazu auserwählt, er ist treu und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Und mit dieser wunderbaren Verheißung wollen wir in diese Woche hineingehen und auf ihn blicken. Auch wenn es nicht immer so angenehm ist, so gut läuft, auch wenn es manchmal Niederlagen gibt, ja, wenn wir zu kämpfen haben, aber Gottes Wort bleibt bestehen, seine Verheißung bleibt bestehen und seine Zusage an uns bleibt bestehen. Amen. Wollen wir noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wirklich in einer Zeit leben, wo das Dunkle um uns tatsächlich immer dunkler wird und immer mehr Überhand gewinnt, Herr. Wir sehen das beim Angriff auf Israel, dieser Hass, diese Dunkelheit von diesen Terroristen. Aber wir sehen auch dahinter Satan, der versucht, Israel zu vernichten. Satan, der versucht, die Gemeinde zu vernichten, der uns zu Fall bringen will. Aber wir danken dir, Herr Jesus, dass wir ja eine wunderbare Verheißung haben. Du hast den Sieg errungen am Kreuz von Golgatha, auch in unserem Leben. In dir, bei dir ist die Garantie, dass wir ans Ziel kommen. Bei dir ist die Garantie, dass du uns hältst, auch wenn wir an uns selber verzweifeln. Und wir wollen dir dafür danken, dass wir so auf dein Wort uns stellen dürfen, ja, uns an deinem Wort festhalten dürfen, bis du kommst, Herr Jesus. Wir wollen dich loben und preisen. Amen. Gut, jetzt zum Schluss wollen wir jetzt noch das Lied singen aus Nummer 443. Ja, Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt, treu ist der Hüter, der über dich wacht, stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt, Gott ist ein Gott, der der Seinen gedenkt. Ein wunderbares Schlusslied, das genau passt auf das, was wir eben gerade gehört haben. Gekommen. Bevor dass wir auseinandergehen, wollen wir noch den Segen sprechen. Und ich möchte da einige Verse lesen aus Hebräer, die wunderbar auch für uns eine Ermutigung sind. Er ist der Gott des Friedens, der den großen Hirten seine Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten zurückbrachte. Und der vorher mit dessen Blut den ewigen Bund in Kraft gesetzt hat. Dieser Gott rüste euch mit allem Guten aus, damit ihr seinen Willen tun könnt. Durch Jesus Christus möge er das, was ihm gefällt, in euch bewirken. Ihm sei die Ehre für immer und ewig. Amen. Die Gnade sei mit euch allen.